Hallo und Glück auf zu einer weiteren Folge des Schalke Podcast. Ich glaube Folge 134 sind wir heute. Und wir haben mal wieder ganz gutes Programm, würde ich sagen, vor uns. Wir haben ja jetzt einen neuen Hauptsponsor gefunden, den Schalke-Tag vom vergangenen Wochenende. Dazu gab es gestern noch ein paar nicht ganz so schöne Neuigkeiten vom Trainingsplatz. Plus das Testspiel gegen Twente am heutigen Abend. Das Ganze will ich natürlich wieder nicht alleine bequatschen, sondern habe mir meinen geschätzten Kollegen Frank Leschinski eingeladen. Hallo und Glück auf, Frank.
Hallo Tim, ich grüße dich, Glück auf.
Wie geht's dir?
Ja, eigentlich ganz gut soweit. Ich bin schon wieder richtig im Schalke-Modus drin. Ich war ja im Trainingslager in Mittersil gewesen. Dann konnte ich mich ein paar Tage entspannen und jetzt rennt die Zeit ja ein bisschen davon. Bald geht's ja schon wieder los. Und ja, dann ist man wieder im gewohnten Rhythmus, wenn am 3. August der FC Schalke 04 die Saison mit einem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig dann eröffnet. Und dann sind alle gespannt und alle voller Vorfreude. Und die Schalke-Anhänger hoffen natürlich, dass ihre Mannschaft eine viel, viel bessere Saison spielen wird, als es in der vergangenen Spielzeit der Fall war.
Ja, das ist wohl wahr, da bin ich vollkommen bei dir. Aber lass uns, bevor wir auf Sportliche kommen, nochmal quasi mit was abseits des Platzes anfangen, was aber wahrscheinlich auch bei vielen Fans für positive Stimmung gesorgt hat, nämlich die Verkündung des neuen Hauptsponsors. Du hast ja im Trainingslager schon quasi darüber berichtet oder hast damit angefangen, dass es diese Gerüchte gab.
Ja.
Nimm mich doch einfach oder generell mal die Leute mit, wie da dein Informationsflow war, bis du dann wusstest, okay, es wird der neue Hauptsponsor.
Ja, das darf ich natürlich jetzt hier nicht verraten. Bei uns im Job ist ja das eher ein Gesetz, dass man seine Informanten nicht preisgibt natürlich. Aber in der Tat war es so, wir hatten darüber wohl als erstes berichtet, dass ein neuer Sponsor im Anflug ist. Ich muss aber auch sagen, meine Informationen waren am Anfang noch so, dass diese Sun AG, so heißt ja das Unternehmen aus der Schweiz, als Ärmelsponsor fungieren würde. Und diese Information war aber nicht richtig, denn die Sun AG ist jetzt der neue Hauptsponsor des FC Schalke 04, während der Ärmelsponsor immer noch gesucht wird. Aber man kann sich vorstellen, dass die Erleichterung bei den Königsblauen groß gewesen ist, dass man jetzt endlich einen neuen Hauptsponsor präsentieren konnte und dazu noch unmittelbar vor dem Schalke-Tag. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr wichtig, dass bei so einem Ereignis dann auch positive Nachrichten vom Verein in Anführungsstrichen verkauft werden können. Und das hat geklappt. Es war nicht einfach. Schalke hat lange jetzt gebraucht, um diesen neuen Partner zu finden. Der Vertrag läuft über 2 Jahre. Und es soll sich um eine Summe zwischen 3,5 und 4 Millionen handeln, inklusive Bonuszahlungen. Es gibt ja bestimmt da auch noch Abstufungen im sportlichen Erfolgsfall, dass dann auch gewisse Prämien fällig werden. Aber die Erleichterung wird beim Sportvorstand groß gewesen sein. Und man hat ja sicher auch Hilfe mit dem Vermarkter Sport 5 an die Seite geholt und dass diese wichtige Geschichte jetzt erstmal unter Dach und Fach gebracht wurde, das sorgt eben schon auch für gute Stimmung und hat für Erleichterung gesorgt.
Definitiv. Als ich davon gehört habe, dass es jetzt final durch ist, habe ich auch gedacht, ja, endlich ist das Thema quasi abgehakt, weil du dir ja schon, also ich sage dir ganz ehrlich, ich habe selber schon überlegt, okay, jetzt wird es langsam wieder eng. Nicht, dass das nachher wieder auf dasselbe Spiel hinausläuft wie letztes Jahr, dass man irgendwie so Notnagel dann sich irgendwo noch zusammenschustert. Da war ich schon ganz froh, als ich dann gehört habe, dass man jetzt mit der Sun AG einen neuen Hauptsponsor gefunden hat. Jetzt hast du gesagt, Thema Ärmelsponsor ist ja quasi trotzdem noch ein Thema, den gibt es ja noch nicht.
Genau.
Hast du irgendwie Andeutungen gehört oder weißt du da auch überhaupt nichts drüber, ob da irgendwie noch bis zum Saisonstart was in Sicht ist?
Also das Ziel ist auf jeden Fall, bis zum Saisonstart dann noch was zu präsentieren. Aber ich muss sagen, bisher haben die Schalker sehr gut dicht gehalten. Also in dieser Hinsicht habe ich jetzt keine neuen Informationen. Da wird man noch jetzt weiter abwarten müssen, wen Schalke da präsentieren kann.
Ja, offenes Rennen, würde ich mal sagen. Ich vermute aber mal, dass man jetzt, wie gesagt, erstmal die Gemüter in dem Thema dann schon noch ein bisschen abgeflacht hat. Konnte dann ja quasi, um jetzt mal die Brücke zu schlagen, auch am Schalke-Tag ja dann schon das zweite neue Trikot präsentieren. Das Ausweichtrikot hat man ja, ich glaube, am selben Tag, wo die Verkündung war, präsentiert. Da war die Mannschaft ja abends auf dem Taylor Swift-Konzert in der Arena und hatte dann dieses Ausweichtrikot an. Und am Sonntag darauf war ja dann der Schalke-Tag, wo man das neue Heimtrikot präsentieren konnte. Geschmacksfrage, wie gefällt es dir?
Ach, es geht so. Also ich habe da jetzt keine spezielle persönliche Befindlichkeit. Viele Fans finden es sehr schön, mit denen ich gesprochen habe. Andere waren ein bisschen reservierter, aber das ist immer eine Geschmacksfrage. Und man kann es bei so einem Trikot nicht jedem Fan recht machen, das ist auch klar. Aber meine Rückmeldungen waren eher positiver Natur. Und insgesamt war es auch beim Schalke-Tag so, dass schon eine sehr, sehr gute Stimmung da vorgeherrscht hat. Und auch die Resonanz war ja sehr, sehr gut. Ich schwankte jetzt so ein bisschen, das ist immer schwer zu klassifizieren, zwischen 50.000 und 70.000 Fans, die sich da auf dem Vereinsgelände den ganzen Tag getummelt haben. Aber wenn man das mal in Relation setzt zu anderen Vereinen, dann ist da Schalke absolut, hat da eine Ausnahmestellung. Nicht viele Vereine können so viele Fans mobilisieren bei der Saisoneröffnung. Und insofern kann Schalke da schon ein bisschen stolz drauf sein, dass Jahr für Jahr so viele Leute zum Vereinsgelände kommen. Man muss ja auch noch bedenken, es ist jetzt Ferienzeit in NRW gewesen. Und die vergangene Saison war ja auch nicht gerade so toll, was den Sport anbelangt. Aber trotzdem halten die Fans ihrem Verein die Treue. Und es wurden ja auch dann die Mitgliederentwicklung ist ja auch weiterhin positiv. Also Schalke soll jetzt eine Mitgliederzahl zwischen 186.000 und 187.000 Personen haben. Das ist unfassbar viel. Und die Zielmarke ist jetzt langfristig auch die 200.000 Marke zu erklimmen. Und das ist natürlich auch schon eine tolle Geschichte.
Definitiv. Und wie du schon sagst, gerade nach der letzten Saison dann durchaus auch vielleicht in Teilen überraschend, dass man dann doch noch so viele Menschen dann auch mobilisiert kriegt in der Ferienzeit, sich dann da das anzugucken, was da passiert auf dem Schalke-Tag, der ja ein ganz buntes Rahmenprogramm besser gesagt hatte, mit einigen kleinen Minispielchen, abgesehen von der Mannschaftsvorstellung und der Autogrammstunden, die es dann ja auch jedes Jahr da gibt. Lass uns kurz noch bei dem Sponsor bleiben, bevor wir final zum Schalke-Tag rübergehen. Und zwar war ja quasi, bevor man jetzt den Vertrag mit Gazprom damals gekündigt hatte, aufgrund der Gründe, die halt, denke ich mal, auch verständlich sind, warum man das getan hat. Danach war es irgendwie immer schwieriger für Schalke. Gut, klar, es kam, das war auch die Zeit, wo dann immer mehr auch bekannt wurde, dass diese finanziellen Diskrepanzen halt innerhalb des Vereins da sind und ja auch weiterhin noch da sind, auch wenn man jetzt diesen Sommer eigentlich ganz gut Geld erstmal in die Kasten gespült bekommen hat. Glaubst du, dass man jetzt mit diesem Partner, gut, der Vertrag läuft nur 2 Jahre, aber dass man das jetzt auch so ein bisschen als Aufbruch vielleicht sehen kann, dass es nach den 2 Jahren wieder vielleicht ein bisschen ruhiger um das Thema wird, beziehungsweise gar nicht mehr so ein großes Thema wird, weil man dann Anschlusspartner finden kann? Oder meinst du, es könnte aufgrund der finanziellen Lage weiterhin schwierig werden, auch in der Zukunft?
Also es hängt einmal natürlich ganz enorm von der sportlichen Entwicklung ab. Wenn Schalke es jetzt schafft, zeitnah wieder die Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen, dann wird die Suche nach neuen Sponsoren natürlich auch viel, viel leichter. Also der sportliche Erfolg ist immer das A und O. Wenn ein Verein über Jahre oder Jahrzehnte gute Leistung bringt in der Bundesliga oder gar sogar im internationalen Geschäft vertreten ist, dann ist es ja ganz klar, dass die Sponsoren dann mehr Interesse zeigen und dass sie dann auch gewillt sind, mehr Kohle flapsig formuliert, für den FC Schalke 04 rauszutun. Das ist ganz klar. Aber es gibt natürlich auch noch eine zweite Geschichte, und das ist die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Und da kann es natürlich auch passieren, dass Vereine, die, obwohl sie sportlichen Erfolg haben, dann trotzdem mit geringeren Sponsorenbeträgen klarkommen müssen, weil eben bei vielen Unternehmen eben das Geld nicht mehr so locker steht. Und von daher muss man diese beiden Komponenten eben beachten. Aber ganz, ganz wichtig ist eben der sportliche Erfolg. Schalke muss sehen, dass man so schnell wie möglich aus der zweiten Liga wieder herauskommt. Das ist ja auch das Ziel. Das hat der Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann ja auch beim Schalke-Tag nochmal betont. Aber man weiß gleichzeitig, wie schwer es ist, aus dieser zweiten Liga herauszukommen. Ich brauche ja nur das Stichwort Hamburger SV nennen. Die haben es jetzt seit 7 Jahren vergeblich versucht. Und insofern hat Schalke da eine schwierige Aufgabe zu bewältigen. Aber sie ist zu schaffen, nur die Mannschaft muss da auch mitspielen. Und der Fußball muss auch so sein, dass die Leute wieder gerne ins Stadion kommen.
Definitiv. Man hat ja so ein bisschen im Hintertürchen, so habe ich das verstanden, formuliert, dass man so gerne in den nächsten 2-3 Jahren wieder hoch wollen würde. Ja. Mal schauen, ob sich das realisieren lässt. Ich denke mal, wenn man jetzt die kommende Saison betrachtet, dass man da, wenn man da oben irgendwie lange mitspielen kann und dann im oberen Bereich abschließt, ist das, glaube ich, eine ganz gute Entwicklung im Vergleich zur letzten Saison. Deswegen mal schauen, wie das quasi funktionieren wird. Welchen Punkt von dir wollte ich jetzt noch aufgreifen? Ich überlege gerade. Nein, mir fällt es gerade nicht ein. Vielleicht komme ich gleich drauf. Einer wurde beim Schalke-Tag besonders gefeiert von den Fans, ein Spieler, zusätzlich zu den ganzen anderen Geschichten, nämlich Kenan Karaman. Für mich jetzt nichts wirklich Überraschendes, aber irgendwie dann schon auch interessant zu sehen, dass die Leute wirklich dann auch dieses Gespür dafür haben, okay, wenn wir den letztes Jahr nicht gehabt hätten, wäre es wahrscheinlich nochmal deutlich enger geworden, als es dann vielleicht tabellarisch gesehen am Ende aussah.
Ja, das ist richtig. Kenan Karaman war einer der wenigen Spieler, die in der vergangenen Saison beim FC Schalke 04 überzeugt haben. Und er hatte ja schon in der vergangenen Saison gesagt, dass er bereit sei, Verantwortung zu übernehmen. Damals gehörte er aber weder dem Mannschaftsrat an, noch war er ein Kandidat für die Kapitänsbinde. Aber das hat sich dann jetzt nach dieser sehr guten Saison von ihm dann geändert, und es war eigentlich eine logische Entscheidung, dass Karel Gerrard sich dann jetzt für Kenan Karaman als neuen Kapitän entschieden hat. Man muss sehen, wie das dann auch funktionieren wird, denn er ist ja jetzt kein Lautsprecher, der, sag ich mal, auch mal jetzt in der letzten Zeit, seit er auf Schalke spielt, auch mal öffentlich verbal auf den Tisch gehauen hat. Man muss sehen, ich weiß natürlich nicht, wie es im Innenverhältnis ist. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass er deutliche Worte spricht, wenn irgendwelche Entwicklungen nicht so sind, wie er sich das vorstellt. Aber aufgrund der ganzen Kaderstruktur und aufgrund der gewaltigen Umbrüche, die innerhalb des Kaders zu verzeichnen waren, war die Entscheidung von Karel Gerrard absolut nachzuvollziehen und auch überhaupt keine Überraschung.
Definitiv, wie gesagt, das stand ja auch schon, wir haben ja in Mittersill, als es noch nicht offiziell war, das, ich glaube am Tag nach unserem Gespräch ist es dann offiziell geworden, beide eigentlich schon gesagt, wir wären sehr überrascht, wenn es nicht Kenan Karaman werden würde.
Genau.
Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, weil ich gerade aufgreifen wollte, du hast es nicht gesagt, aber mir ist mein Gedanke wiedergekommen. Man hat ja jetzt, du hast ja gerade schon gesagt, eine neue Summe pro Saison vom Sponsor, die man jetzt zur Verfügung gestellt kriegt. Der Verein hat aber klipp und klar gesagt, man will dieses Geld erstmal nicht nutzen, um neue Spieler zu verpflichten, sondern will das quasi erstmal für die anderen Baustellen, die man ja finanziell gesehen noch hat, benutzen. In meinen Augen finde ich das tatsächlich, es passt so ein bisschen aktuell zu Schalke. Es ist so, also zu aktuell jetzt im Sinne von diesem Sommer, dass man sagt, okay, wir haben dieses feste Budget, wir gucken, was wir rausholen. Und alles, was irgendwie an Geld reinkommt, nutzen wir erstmal, um weiter in Richtung des Schuldenabbaus zu kommen, weil wir dadurch probieren können, dass wir den Verein gesund wirtschaften, das wollte ich sagen.
Ja, genau. Das ist ja also ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt, denn es bringt ja gar nichts, wenn man Gelder weiter in die Mannschaft pumpt, aber gleichzeitig der Schuldenberg erhöht wird. Und es war ja jetzt schon eine deutliche Warnung von der DFL, dass Schalke sein negatives Eigenkapital unbedingt senken müsse, weil sonst ein Punktabzug drohe. Und dieses Szenario, damit kann Schalke ja nicht in jeder Saison leben. Also das wäre ja verheerend. Und man muss jetzt eben den Weg zur wirtschaftlichen Vernunft zurückfinden. Das ist das A und O. Und deshalb ist dieser Schritt auch nachzuvollziehen, auch wenn natürlich einige Fans das gerne sehen würden, wenn die Mannschaft noch erheblich verstärkt werden könnte. Aber man muss wirklich die Gesamtsituation sehen. Die finanzielle Situation ist weiterhin ernst. Das merkt man ja auch an Kleinigkeiten, beispielsweise die Einstellung des Printkreisels. Das ist ja jetzt wahrscheinlich keine so große Summe, aber Schalke muss auch da dann einsparen und deshalb ist eben der Kreisel jetzt, existiert er nicht mehr als Printprodukt. Und an diesem Beispiel beispielsweise sieht man dann schon, wie eng es bei den Finanzen ist, dass Schalke da handeln muss. Und deshalb ist das nachzuvollziehen. Im Umkehrschluss heißt das aber jetzt nicht, dass die Transferaktivitäten jetzt in diesem Sommer eingestellt sind. Ich gehe fest davon aus und das haben auch die Entscheidungsträger in Hintergrundgesprächen zumindest anklingen lassen, dass da noch was passieren wird in Sachen Neuzugängen und dass da noch ein, zwei Spieler kommen werden, auch wenn die vielleicht möglicherweise nur ausgeliehen werden können und nicht gekauft. Aber Schalke will da noch etwas machen.
Ja, wie gesagt, das liest man ja auch immer wieder, dass man sich gerade im offensiven Bereich oder Mittelfeldbereich noch mal verstärken möchte mit ein oder zwei Personalien. Was uns allerdings zu einer anderen Frage dann immer noch irgendwie bringt, ist, man redet jetzt ja immer noch über ein bis zwei Neuzugänge. Allerdings hat man ja jetzt einen Kader, der schon 30 Mann stark ist. Gut, da sind auch noch Leute drin, die eigentlich nicht mehr eingeplant sind. Also ein Fährmann, ein Drexler, ein Baumgartel gehören da ja auch beispielsweise noch zu. Dieser Kader muss ja trotzdem irgendwie noch verkleinert eigentlich werden.
Auf jeden Fall.
Mit 30 Mann in eine Saison gehen macht ja eigentlich wenig bis gar keinen Sinn.
Nein.
Deswegen, glaubst du, dass man da kreative Lösungen findet oder was für Lösungen sind da denkbar für dich? Ich meine, man hat jetzt diese zwei Partnervereine, wo man ja nach Venlo ja auch schon zwei Spieler gegeben hat, mit Emanuel Giampi und Paul Pöppel. Glaubst du, dass man die einfach nehmen wird oder schauen wird, dass man da vielleicht noch ein, zwei Spieler hinkriegt?
Also
oder?
Ich gehe fest davon aus, man hat ja noch etwas Zeit. Also das Transferfenster schließt ja in dieser Saison erst am 30. August. Und bis dahin wird Schalke sich da bestimmt noch etwas überlegen, aber ich gehe zu 99% davon aus, dass beispielsweise bei Drexler und bei Baumgartel eine Lösung gefunden wird. Denn es kann ja nicht sein, dass sie dann Teile des Mannschaftstrainings mitmachen und dann die restlichen Teile dann alleine trainieren müssen oder bei der U23. Sowas kann dann immer schnell zu Missstimmung, zu Unruhe führen. Und da muss Schalke einfach Lösungen finden. Also das geht einfach nicht, dass der Status quo das so beibehalten wird. Und ich gehe auch davon aus, dass bei den Spielern, mit denen Schalke nicht mehr plant, die aber noch laufenden Vertrag haben, wie Henning Matriciani oder Lino Tempelmann, dass auch da Lösungen gefunden werden. Und zur Not muss Schalke die eben für ein Apfel und ein Ei, sag ich mal, flapsig abgeben, aber es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn der Verein sagt, wir planen nicht mehr mit ihnen und trotzdem sind sie weiter noch hin auf dem Vereinsgelände dann zu sehen und trainieren mit. Das nützt ja keiner Seite was und ich gehe auch davon aus, dass die Spieler und deren Berater, Matriciani ist ja erst 23 Jahre alt, der will ja noch weiter Fußball spielen. Der wird ja jetzt nicht sagen können, Freunde, ich sitze meinen Vertrag aus, der hat, glaube ich, sogar noch Vertrag bis 2026 und mache jetzt zwei Jahre, bleibe ich hier, trainiere nur und kassiere die Kohle und dann im Sommer 2026 mache ich den Abflug. Da ist er ja nicht mehr vermittelbar. Wenn du zwei Jahre keine Wettkampfpraxis hast und bei Schalke bleiben würdest, das wäre ja undenkbar, dass er da einen neuen Verein kriegen würde. Und deshalb gehe ich da auch davon aus, dass auch die Spieler dann, vielleicht werden sie sich jetzt noch gegenüber dem Verein hart präsentieren, aber die werden sich, je näher das Transferfenster geschlossen wird, der Zeitpunkt näher rückt, desto gesprächsbereiter werden sie sein. Und ich gehe davon aus, dass da noch eine Lösung gefunden wird. Bei Lino Tempelmann ist jetzt ein bisschen schwieriger. Da haben wir jetzt ja erst am Dienstag erfahren, dass er in München weilt immer noch und dass er da immer noch Knieprobleme hat und dass er auf eigenen Wunsch eben seine Reha da absolviert. Wenn Schalke ihm da entgegenkommt, ist da ja überhaupt nichts zu sagen. Nur der Zeitraum mit den Knieproblemen, der währt ja jetzt schon sehr, sehr lange. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wann Tempelmann überhaupt zurückkehren kann. Und jeder potenzielle Interessent wird sich natürlich dreimal überlegen, macht das Sinn, Limo Tempelmann unter Vertrag zu nehmen, wenn er jetzt so lange wegen Knieproblemen pausiert hat. Also da tut mir der Junge auch ein bisschen leid, weil er jetzt solches Verletzungspech hat. Aber da muss man abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Bei den jungen Spielern habe ich schon gehört, dass es da Bestrebungen gibt, den einen oder anderen nach Aarau auszuleihen, weil das ja jetzt auch ein Partnerverein ist. Und da gehe ich auch von aus, dass da zeitnah noch Entscheidungen getroffen werden.
Ein Kandidat, bei dem man ja irgendwie noch so ein bisschen nicht weiß, wo die Reise hingehen soll, ist Tobi Mohr. Also so zum einen ist er ja eigentlich, ist ihm ja gesagt worden, wir planen eigentlich nicht mit dir. Mhm. Jetzt hat er ja sich ganz okay eigentlich präsentiert im Trainingslager und auch in den Spielen. Mhm. Was glaubst du, was wird aus ihm? Rudert man da zurück oder stellt man ihn jetzt aktuell einfach nur so ein bisschen ins Schaufenster, weil man vielleicht die Hoffnung hat, dass er noch am ehesten einer derjenigen ist, die quasi einen neuen Verein finden würden?
Also ich glaube, halte beides für plausibel. Schalke wird sich die Möglichkeit offen halten bis zum Schluss, wenn es jetzt wirklich keinen Interessenten geben sollte, dass man vielleicht beim Mohr dann sagt, komm, wir probieren es eben dann doch mal. Aber es kann aber auch sein, und ich weiß auch nicht, wie Mohr dann tickt, ob er jetzt auch so sauer ist auf Schalke, wie das Ganze abgelaufen ist. Das kam ja bestimmt für ihn auch sehr überraschend, dass der Verein nicht mehr mit ihm plant. Und ob er dann sagt, nee, also ich will hier nicht bleiben, auch wenn ihr mir vielleicht dann eine goldene Brücke baut, ich verschwinde dann lieber doch und gehe zu einem anderen Club, aber der Club muss sich erstmal finden. Also denkbar halte ich es immer noch, dass er doch dann vielleicht zurück nach Heidenheim geht, da hat er große Wertschätzung genossen. Ich kann aber jetzt nicht sagen, das ist jetzt nur mehr eine Spekulation von mir, ob das plausibel ist, diese Rückkehr bei Tempelmann, um auf den nochmal zurückzukommen. Da gab es jetzt auch immer wieder Gerüchte, dass er zum 1. FC Nürnberg zurückgehen könnte. Nur auch da muss man abwarten. Da hat ja die sportliche Führung jetzt gewechselt und Miroslav Klose gibt es einen neuen Trainer und der kann natürlich auch wieder ganz andere Vorstellungen haben. Deshalb weiß ich nicht, ob dieses Gerücht Tempelmann zurück nach Nürnberg, ob das so viel Substanz hat.
Wird man sehen, denke ich mal. Das wird sich jetzt auch zeigen müssen, ob das realistisch ist, ob das Sinn macht. Generell bin ich mal auf die eine oder andere Lösung, die man sich da ausdenkt, gerade mit den, wie du schon angesprochen hast, mit den beiden, die quasi mal mittrainieren dürfen für Teile, mal in der U23 trainieren oder gar nicht, beziehungsweise nur zu zweit trainieren. Also gerade bei den beiden ist das,
glaube ich... Karel Gerrard ist ja auch sehr unzufrieden mit der Situation. Ja. Also das ist für den Trainingsablauf auch nicht gut. Und wenn man da Mannschaften bilden will, dann fragt man sich immer, wie setze ich die Mannschaften denn jetzt zusammen? Wohin packe ich denn die Spieler, mit denen Schalke eigentlich gar nicht mehr plant. Und Gerrard hat ja auch schon öffentlich mehrmals betont, der Verein muss Lösungen finden. Doch diese Lösungen stehen eben immer noch aus. Aber ich bin ganz sicher, dass Gerrard die aktuelle Personalsituation auch nicht passt.
Wie gesagt, vollkommen verständlich. Gerade weil ja auch, also wenn wir jetzt mal bei den beiden Extremfällen mit Baumgartel und Drexler bleiben, das ja auch schon sehr danach klingt, als ob das Band nicht nur komplett abgerissen ist, sondern als ob da mittlerweile auch Kilometer zwischen liegen, das irgendwie wieder zusammenzuführen. Deswegen.
Es hat wohl noch mal einen Versuch gegeben, auch mit Ben Manga alle an einen Tisch zu bringen, aber da habe ich auch gehört, auch der Versuch sei gescheitert. Und von daher, Ben Manga wollte da mal so eine Vermittlungsposition, so habe ich es gehört, einnehmen. Aber Das ist auch jetzt nicht auf große Gegenliebe gestoßen, von wem auf immer. Und von daher gebe ich dir völlig recht. Also ich glaube, da ist das Tischtuch zerschnitten.
Es geht ja nicht nur ein paar aktuellen Schalkern, also aktuell noch unter Vertrag stehenden Schalkern, so, dass sie noch vereinslos oder die haben ja einen Verein, aber eigentlich nicht mehr wirklich gebraucht werden von dem Verein. Mhm. Es gibt ja auch ein paar vereinslose ehemalige Schalker aus der letzten Saison, 4 Stück, um genau zu sein, die alle noch keinen Vertrag oder keinen neuen Verein haben. Mhm. Mit Danny Latzer, Cedric Brunner, Thomas Aubameyang und Blendi Idrissi. Du hast es so schön geschrieben, bei Latzer wäre es nicht so tragisch, wenn er keinen neuen Verein findet, weil er ist jetzt 34, die Fußballrente ist jetzt also auch ja, eigentlich nicht mehr also so
nicht
weit so, weg.
Ja, nicht so tragisch meinte ich jetzt in der Hinsicht, dass wirklich sein Karriereende durchaus jetzt möglich ist. Nur wenn er wirklich jetzt ein Angebot bekommen würde, was ihn A überzeugen würde und B ist er jetzt ja auch hier in Gelsenkirchen verwurzelt. Das dürfte dann auch nicht so weit wegliegen, sonst kann ich mir dann wirklich eher vorstellen, dass er seine Karriere beendet, zumal er ja sehr, sehr viele Verletzungen hatte in den vergangenen Jahren, immer sehr, sehr viel Pech hatte. Da kann ich mir schon vorstellen, dass er dann sagt, jetzt reicht es mir. Und es gab ja jetzt auch in der Sommerpause bisher überhaupt keine irgendwie gearteten Angebote offenbar, keinerlei Spekulation. Und deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass Dani Latzer da die Fußballschuhe an den Nagel hängt. Bei den anderen dreien sieht es natürlich ganz anders aus, weil die viel, viel jünger sind und noch gerne kicken würden. Thomas Uwe Jahn hat uns ja mal erzählt, er hätte sogar Angebote aus der Bundesliga. Aber ob das wirklich die Wahrheit war, sollte man auch mal ein Fragezeichen hinterstellen, weil so toll hat er jetzt ja auch nicht gespielt in der abgelaufenen Zweitligasaison, wenn man das mal ganz kritisch hinterfragt. Und ja, da muss man sehen, wie das ist. Genauso bei Blendi Idrisi, der zwar auch nachgewiesen dann, als er nach Regensburg ausgeliehen wurde, dass er zumindest in der zweiten Liga eigentlich Fuß fassen könnte. Und ja, bei beiden gehe ich davon aus, dass die dann über kurz oder lang doch noch einen Verein finden. Viele pokern eben auch und warten ab und schauen sich die Vorbereitung an und warten noch vielleicht auch die ersten Spiele ab. Aber ich sag mal, je länger jetzt so eine Phase dauert, auch für die Spieler, ist natürlich ziemlich unbefriedigend, weil die Spieler wollen ja auch dann einen neuen Verein kennenlernen, wollen mit neuen Spielern dann trainieren und die werden bestimmt jetzt auch über ihre Lage nicht sehr glücklich sein.
Definitiv. Cedric Brunner ist ja dann der 4. im Bunde quasi, ja. Der in der Erstliga letztes Jahr, vorletzte Saison, ja eigentlich gar nicht so schlecht gespielt hat. Mhm. Letzte Saison dann eher so lala, bis teilweise schon enttäuschend in manchen genau. Spielen agiert hat.
Ja.
Kannst du dir denken oder hast du irgendeine Idee, wo du ihn irgendwie sehen könntest? Hast du da was gehört oder so?
Ja, also ich hatte aufgrund seiner Social-Media-Aktivitäten hatte ich den Eindruck, dass er gerne nach Bielefeld zurückgehen will, weil er den Verein ja sehr, sehr gelobt hat, immer auch bei Instagram und die Fans von der Arminia. Aber dieses Werben hat die Arminia bisher nicht erhört. Also ich habe keine Informationen, dass Bielefeld da jetzt was unternommen hat, um Cedric Brunner zurück auf die Alm zu holen. Das wäre eine logische Spekulation von meiner Seite gewesen, aber sonst habe ich da auch noch keine neuen Informationen. Auch da muss sich der Spieler wohl in Geduld üben weiter. Vielleicht ist auch eine Rückkehr in die Schweiz möglich für ihn. Aber wie gesagt, stabile Gerüchte oder stabile Spekulationen gab es da bisher auch noch nicht. Und auch für Cedric Brunner gilt dann das, was ich bei Uwe Jahn und Blendi Idrisi gesagt habe. Sie müssen abwarten und auch auf ihre Berater hoffen, dass die werden die ja auf dem Markt anbieten, dass die Berater dann so gute Arbeit leisten, dass sie dem Spieler Angebote präsentieren können, wo der Spieler sagt, ja, das mache ich.
Jetzt sind wir quasi vom Schalke-Tag zum Kader gesprungen. Lass uns die Brücke noch einmal zurückschlagen. Wolltest du oder hattest du zum Schalke-Tag noch irgendwas, was du noch nicht ausdrücken konntest? Sonst würde ich das Thema nämlich zumachen.
Ja, sonst, wie gesagt, der Schalke-Tag ist sonst eigentlich wie immer verlaufen. Es war so eine Mischung, sage ich mal. Einerseits hat man gespürt bei den Fans diese Sehnsucht, dass ihr Verein doch sportlich jetzt besser performt und dass man besseren Fußball spielt. Diese Sehnsucht ist schon sehr, sehr groß und das spürt man auch bei der Stimmung und in den Gesprächen mit den Fans. Aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass viele Schalke-Anhänger auch ein Stück weit realistischer geworden sind und genau wissen, dass auch die neue Spielzeit alles andere als leicht werden wird. Die zweite Liga ist in Anführungsstrichen eine Schweineliga. Da wird sehr, sehr hart malocht und sie verlangen natürlich auch von ihrer Mannschaft, dass sie auch in jedem Spiel dann auch Vollgas gibt und zumindest in kämpferischer Hinsicht überzeugt. Und ich tue mich auch jetzt zurzeit noch sehr, sehr schwer damit, mit Prognosen, wo Schalke landen könnte, weil man muss abwarten. Beispielsweise der 1. FC Köln, das ist ja eine Wundertüte. Die haben jetzt aufgrund des Stopps der Transferaktivitäten, können die ja überhaupt nicht viel machen am Transfermarkt. Haben jetzt auch einige Spieler durch Verletzungen schon wie Florian Kainz, den halte ich ja für einen sehr guten Mann. Der fällt ja jetzt auch erst noch mal längerfristig aus aufgrund von Verletzungen. Also es ist schon sehr, sehr schwierig, da Prognosen zu machen, wo Schalke landen wird. Aber die Hoffnung habe ich beim Schalke-Spieltag schon gespürt, dass aufgrund des Spieltages, dass man dann schon hofft, dass die Mannschaft einen guten Start hinlegen kann. Gerade beim ersten Heimspiel gegen Braunschweig, da erwarten die Fans schon, dass man da eigentlich 3 Punkte einsackt, weil eben Braunschweig zu der Kategorie von Gegnern gehört, die man eigentlich schlagen sollte.
Die haben ja auch 2 Horrornachrichten an einem Tag bekommen.
Genau, die hatten 2 Kreuzbandrisse, auch einmal leider wieder Sidi Sané, der ja sowieso schon eine schwere Verletzung vorher hatte, der Ex-Schalker. Und das ist natürlich eine Horrormeldung dann für die Niedersachsen. Und da muss man natürlich hoffen, dass Schalke auch von solchen Meldungen verschont bleibt.
Und der Torwart, der Ersatzmann für Ron Torben Hoffmann, hat sich ja auch das Kreuzband gerissen. Ja, Tino Capali, Casali, so herum. Und da, ja, ich bin gespannt. Ich meine, man gönnt so Spielern das natürlich nicht, aber aus Schalker Sicht ist das jetzt für einen Saisonstart, wenn man selber davon verschont bleibt, jetzt eine Meldung, wo man sagen kann, das ist nicht schön, aber schade, also ja. Sind halt auch 2 Spieler weniger, wovon einer der potenzielle neue Stammtorwart gewesen wäre. Kann man also jetzt auch so drehen und sagen, vielleicht ist das auch eine Chance für Schalke in gewisser Weise.
Ja, muss aber wie gesagt, ich bin ja jetzt schon länger dabei und ich habe schon von Schalke Vorbereitungen erlebt, da haben sie alles an die Wand gespielt und dann war die Saison grottenschlecht und umgekehrt habe ich es auch erlebt, da war die Vorbereitung katastrophal und in der Saison lief der Ball in jedem Spiel hervorragend, also da man muss wirklich abwarten, aber Fakt ist und das hat man auch beim Schalke-Tag gespürt, die Sehnsucht ist groß, dass man gut startet und das kann ja auch eine psychologische Wirkung haben, wenn man gut in die Saison startet, dass dann Schalke eine bessere Rolle spielt als in der vergangenen Spielzeit.
Ja, jetzt waren wir schon ein paar Mal bei Knieverletzungen heute. Einer, der im Schalke-Kader steht und so ein bisschen letzte Woche im Testspiel gegen Ferl wie Neuzugang gewirkt hat, ist Leo Greimel, der ja auch schon die ein oder andere Verletzung am Knie oder ähnliches hinter sich hat und jetzt mal wieder einen Comeback gefeiert hat. Glaubst du, da ist irgendwie nochmal eine Chance, dass er sich auch nochmal an diesen erweiterten Kaderkreis ranschmiegt oder sagst du die Verletzungen der letzten 1,5, 2 Jahre?
Also für uns war es ja überraschend, das muss ich jetzt wirklich sagen, dass Schalke dann, als sie kommuniziert haben, mit welchen Spielern sie nicht mehr planen, obwohl sie laufende Verträge hatten, dass auch Leo Greimel dabei ist. Das hat uns schon ein bisschen überrascht. Wir haben das aber so interpretiert, dass Schalke eben jetzt wirklich Bedenken hatte nach den schweren Verletzungen, die Leo leider hatte, dass man ihm nicht mehr zugetraut hat, nochmal Fuß zu fassen sportlich. Aber Greimel hat sich bisher in den Trainingseinheiten und in den Testspielen davon unbeeindruckt gezeigt. Er versucht alles. Und ich will es nicht ausschließen, dass Schalke da nochmal umdenkt, zumal ja die Abwehr jetzt auch in den Testspielen bisher nicht so überzeugt hat. Und von daher gibt es da vielleicht doch noch eine Umdenke beim Leo Greimel. Das will ich nicht ausschließen, denn Schalke hat ja auch jetzt gesagt, wir wollen noch zwei Spieler holen, einen Kreativen fürs Mittelfeld und einen Angreifer. Von der Abwehr ist nicht mehr die Rede. Also das wird auch von einigen kritisch gesehen, die sagen, tut doch noch was in der Abwehr, weil Kaminski hat jetzt auch nicht so überzeugt, ist auch jetzt schon über 30. Dann hat Kallas auch einmal gepatzt in einem Testspiel. Und der Sanchez, der junge Argentinier, der ist natürlich auch noch nicht lange auf Schalke und bei dem darf man auch noch nicht so hohe Erwartungen haben. Und von daher sagen auch Kritiker, wir müssen auch noch in der Defensive was tun. Ja, aber vielleicht hat man in der Defensive in den eigenen Reihen noch einen. Das wäre dann der Leo Greimel. Ne? Also von daher schauen wir mal.
Beispielsweise, oder was ja auch auffällig war, dass Karel Gerards eine Idee nochmal wieder ausprobiert hat, die er letztes Jahr ja schon hatte. Er hat ja Schallenberg auch in einem Spiel hinten reingezogen als Innenverteidiger.
Das hat Karel Gerards auch schon mal wieder im Hintergrund betont und auch das könnte möglich sein, dass man Schallenberg dann nach hinten packt in die Dreierkette, weil für mich ist ja eigentlich klar, dass Gerards jetzt sein Lieblingssystem, was er in der letzten Saison nicht spielen konnte aufgrund der Personallage, dass er das jetzt doch spielen möchte, diese Dreierkette. Und da wäre Schallenberg auch eine Alternative. Er würde dann zwar im Mittelfeld fehlen, aber da hat man ja vielleicht auch Yannick Bachmann, der Neuzugang aus Rostock, von dem hält Karel Gerards sehr viel, dass auch eben so ein ähnlicher Typ wie Schallenberg, der defensiv Arbeit macht, da hätte man jemanden, der dann für Schallenberg einspringen könnte.
Ja, bleibt abzuwarten, aber ich bin bei dir, ich gehe auch ziemlich fest davon aus, dass man jetzt dieses 3-5-2 über die Saison
versucht dann zumindest zu installieren. Jetzt,
ja, genau, oder zu etablieren. Mhm. Dann gab es ja nicht nur das Testspiel gegen Fair, sondern auch das Testspiel gegen Utrecht, eine 2-0 Niederlage. Mhm. Willst du kurz was zum Spiel sagen, hast du das Spiel gesehen?
Ja, es war jetzt nicht so toll, weil eben zwei Böcke da von der Abwehr, einmal Kallas und einmal Ron-Torben Hoffmann. Das könnte jetzt natürlich eine gewisse Brisanz bergen, weil Justin Hekeren hat ja im Trainingslager in Mittersiel ganz klar eine Kampfansage gerichtet, auch an Ron-Torben Hoffmann und hat ihm sinngemäß gesagt, dass er von dem Verein erwartet, dass er eine faire Chance bekommt. Offenbar hat er das nicht so gesehen, dass er diese faire Chance bisher erhalten hat. Das kann ich auch in gewisser Weise nachvollziehen, weil Karel Gerards hat eigentlich in mehreren Gesprächen gesagt, ja, wenn wir jetzt einen Zweitligatorwart, einen etablierten verpflichten mit Ron-Torben Hoffmann, dann wäre es eigentlich logisch, dass der auch unsere Nummer 1 ist. Er ist dann ein bisschen zurückgerudert und Hekeren soll wohl jetzt heute Abend, also Mittwochabend in dem Spiel gegen Twente dann wohl nochmal eine Chance bekommen und ja, vielleicht hat dieser Patzer, obwohl es ja jetzt nur einer war, dann jetzt nochmal Gerards ins Grübeln gebracht und wer weiß, wenn Hekeren heute gut hält, vielleicht sind die Karten dann doch, wären dann doch wieder neu oder anders gemischt, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil Ron-Torben Hoffmann hat sich sonst eigentlich in den Vorbereitungsspielen nichts zu Schulden kommen lassen. Man muss jetzt auch erstmal sehen, wie Hekeren heute auftritt gegen Twente, aber eigentlich tendiere ich eher dazu, dass Ron-Torben Hoffmann die Nummer 1 sein wird.
Ich gehe auch davon aus, es wäre vielleicht auch mal ganz angenehm, wenn man die letzten Jahre im Hinterkopf hat, wenn man da ein wenig Ruhe in dieser Torwartposition und Diskussion hat. Da haben wir ja letzte Woche habe ich da mit Norbert auch drüber gesprochen. Er hat auch klipp und klar gesagt, er würde sich eigentlich wünschen, wenn da mal Ruhe einkehren würde.
Genau.
Weil ehrlicherweise, wir haben echt sehr, sehr viel Unruhe, gerade in der letzten Saison, nicht nur im Tor, sondern generell im ganzen Verein gehabt. Und ich würde mal behaupten, dass das allen Gemütern, also Fans, Mannschaft, Gesamtverein, ganz gut tun würde, wenn man jetzt mal ein Jahr hat, wo man nicht gefühlt jede Woche irgendein neues Theater entfacht, sodass man da wieder drum
Ja, aber das hängt einzig und allein vom sportlichen Erfolg ab. Das ist leider so. Und gerade beim FC Schalke 04, wenn der sportliche Erfolg da ist, dann ist auch Ruhe im Verein. Das ist eine ganz einfache Rechnung und die ist ja auch nicht Schalke-spezifisch. Das wird wahrscheinlich in allen Vereinen so sein. Wenn die jeweilige Mannschaft gut spielt, dann sind alle zufrieden und dann sind alle ruhig und dann wird kaum Kritik laut.
Ja, jetzt hat man heute das nächste Testspiel in Mal gegen Twente Enschede. Holländische Mannschaft, die auch einen alten Bekannten im Tor stehen hat. Ehemaligen Schalker mit Lars Unnerstall müsste es sein. Was erwartest du? Also gut, du hast gerade schon gesagt, wahrscheinlich wird Justin Hickeren im Tor stehen. Was erwartest du sonst generell für eine Mannschaft? Glaubst du, es ist wirklich eine Mannschaft, wo man sagen kann, wenn man die sieht, ja, okay, könnte ich mir gegen Braunschweig auch vorstellen?
Ja, ich gehe davon aus, denn so langsam muss man jetzt sich ja auch einspielen und ich gehe davon aus, dass Karel Gerrards lange Zeit, vielleicht eine Stunde lang oder noch länger, auch mit der Mannschaft jetzt auflaufen wird, der er das Vertrauen schenkt, dann für den Saisonauftakt gegen Eintracht Braunschweig. Denn man muss sich jetzt einspielen, muss an den Automatismen weiter feilen. Und deshalb gehe ich davon aus, dass er den Spielern vertraut, denen er dann auch gegen Braunschweig vertrauen wird.
Es würde ja bei Twente ja durchaus auch Sinn machen, wenn man das machen würde. Twente ist ja letztes Jahr Dritter geworden in der Eredivisie.
Ja.
Also jetzt auch durchaus keine Mannschaft, die jetzt als vermeintlich schwächer einzustufen ist, sondern ich vermute, dass die schon sehr ebenwürdig wahrscheinlich heute unterwegs sind.
Und ich sag mal, es wäre auch in psychologischer Hinsicht jetzt mal gut, wenn Schalke zumindest nicht verlieren würde. Denn wenn man jetzt mal sich die Testspielergebnisse anguckt, da hat man ja gegen Mannschaften, die höherklassig gespielt haben oder auf einer Ebene mit Schalke anzusiedeln sind, da hat man ja noch keinen einzigen Sieg gelandet. Und das wäre auch für den Kopf nochmal wichtig, dass man ein Erfolgserlebnis bekommt.
Definitiv. Man hat jetzt von den 4 Testspielen bisher hat man 1 gewonnen, 2 gewonnen und 1 unentschieden und jetzt die Niederlage gegen Utrecht.
Naja.
Muss man schauen. Gerade, wie gesagt, puncto Defensive ein Thema auf jeden Fall, mit der, weil da schon teilweise echt Gegentore bei waren, die schon sehr nicht ganz so gut verteidigt waren.
Ja, sicher.
Wie gesagt,
also, es gibt da Ansatzpunkte für die Kritik. Also Kaminski wird ja auch immer vorgeworfen, dass er jetzt zu langsam agiert, weil er jetzt das entsprechende Alter hat. Aber andererseits, ganz so schlecht, wie er manchmal gemacht wird, sehe ich ihn dann auch nicht. Er hat viel Routine und er war eigentlich in den Testspielen, die ich gesehen habe, auch recht ballsicher. Klar, wenn der Punktspielbetrieb läuft, wenn dann schnelle Stürmer auf ihn zulaufen, da könnte es natürlich dann auch Probleme geben. Das ist klar. Ne?
Ja, das hat man letzte Saison ja auch ein paar Mal gesehen. Aber es war ja nicht nur bei ihm so. Es war
ist richtig.
Häufiger mal bei den Spielern so, dass da eine gewisse Fitnessdefizite schon bei einigen irgendwo auch ersichtbar waren. Ich bin sehr gespannt, wie es in diesem Jahr sein wird, weil ich schon das Gefühl hatte, jetzt auch gerade letzte Woche ja nochmal, als ich hier mit Norbert saß. Norbert kam ja von dieser wirklich sehr, 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 sehr langen Trainingseinheit.
Ja, die war sehr, sehr ungewöhnlich. Wobei, wenn ich das einfügen darf, es war nicht die längste, die ich bisher erlebt habe. Also die längste war kurioserweise bei Fred Rütten, einer der erfolglosesten Schalker Trainer der Vereinsgeschichte. Aber der hat einmal 2 Stunden 47 Minuten trainiert. Die habe ich sogar persönlich gestoppt, die Uhrzeit. Der wollte gar nicht aufhören. Ein ganz, ganz netter Mensch, aber war sehr, sehr erfolglos auf Schalke und musste dann auch leider früh seine Koffer packen. Aber das nur am Rande.
Bin mal gespannt, wie das Fitnesslevel dieses Jahr sein wird. Also wenn ich das so höre, was ihr mir auch abseits hiervon erzählt, müsste man ja eigentlich meinen, dieses Jahr wäre die Mannschaft schon wahrscheinlich auf einem ganz guten Fitnessniveau, weil Karel Gerrards sich schon ganz gut schuften lassen hat.
Ja, genau. Und man muss ja jetzt auch höhere Erwartungen an das Fitnessniveau haben, weil das ja jetzt die erste Vorbereitung auch ist, wo Karel Gerrards eben viel Zeit hat, eine Mannschaft vorzubereiten. Im Winter war ja nicht so viel Zeit. Da ist der letzte Spieltag Ende Dezember gewesen und dann geht es ja schon wieder Mitte Januar weiter. Da hast du als neuer Trainer oder relativ neuer Trainer damals Da hast du nicht so viel Zeit, eine Mannschaft konditionell in Schuss zu bringen. Aber jetzt im Sommer sind die Gegebenheiten ganz anders. Da hast du 6 Wochen Vorbereitung. Und da kann jeder neue Trainer dann eben seine Vorstellungen auch umsetzen.
Apropos Training. Gestern war ja auch eine Trainingseinheit, eine öffentliche Trainingseinheit. Mhm. Da gab es nicht ganz so schöne Neuigkeiten, würde ich es jetzt mal nennen.
Nee, das ist leider so. Einmal Brian Lassme hat jetzt leider eine Innenbandverletzung sich zugezogen, wurde schon vorher im Training und das ist natürlich ein Pechvogel der Vorbereitung und auch einer der Verlierer der Vorbereitung, das muss man ganz klar sagen, weil in Mittersiel hat er gerade mal ein Training gemacht und dann ging er schon ein bisschen traurig vorzeitig vom Platz, weil er da seinen Oberschenkel gespürt hat und die ganze Zeit konnte er in Mittersiel dann entweder gar nicht oder nur individuell trainieren, mal ein bisschen mit dem Ball. Aber dann, da war er eigentlich komplett raus. Schalke hat aber dann gesagt, so schlimm sind die Oberschenkelprobleme nicht und er könnte dann, wenn sie wieder in Gelsenkirchen sind, wieder einsteigen. Das ist auch genauso geschehen. Nun hat er sich aber die nächste Verletzung eingehandelt, die gar nichts mit dem Oberschenkel jetzt zu tun hat. Jetzt zwickt also das Innenband und Schalke hat also kommuniziert, dass er jetzt 2 Wochen nur individuell trainieren kann. Das bedeutet ja eben im Umkehrschluss, er wird gegen Braunschweig nicht zur Verfügung stehen und das ist schon ein bisschen schade, weil viele Fans, und ich gehöre eigentlich auch dazu, man gibt die Hoffnung bei Lassme nicht auf, weil er eben diese Schnelligkeitsqualitäten einfach hat und man hofft dann immer noch, irgendwann platzt der Knoten und dann kann er auch mit dem Ball was einfangen, bis jetzt das leider nicht passiert. Ja, und jetzt ist er wieder dadurch zurückgeworfen und man muss ja jetzt dann eher davon ausgehen, dass er frühestens dann Ende August wieder richtig dann vielleicht eine Alternative sein kann. Und das ist nicht sehr gut. Noch schlimmer eher ist dann auch, dass Armin Younes jetzt 2 Wochen nur individuell trainieren kann. Der hat jetzt Knieprobleme, der hat bei dem 1:0 Testspiel erfolgt beim SC Verl, hat dann einen Schlag aufs Knie bekommen, ist jetzt auch raus aus dem Mannschaftstraining, muss auch 2 Wochen nur individuell trainieren. Das ist auch sehr schade, weil Younes eben, wenn er körperlich fit ist, glaube ich schon, dass er Schalke helfen kann. Hat enorme technische Fähigkeiten, die sind auch schon in den Testspielen immer wieder aufgeblitzt. Muss aber noch ein bisschen an seiner Fitness arbeiten, aber jetzt wird er dadurch natürlich auch zurückgeworfen. Aber Karel Gerrards hält sehr viel von ihm. Das wurde ja auch schon durch die Entscheidung von ihm klar deutlich, dass er Younes als einzigen Neuzugang in den Mannschaftsrat berufen hat. Aber da ist jetzt dann auch leider Geduld gefragt. Und das waren gestern dann 2 Nachrichten, die für Schalke nicht sehr schön waren.
Definitiv. Gerade bei Younes ist es ja auch nicht das erste Mal, dass da irgendwie was am Knie ist. Mhm. Hatten einige auch schon die Befürchtung, dass dann irgendwie vielleicht auch noch ältere Geschichten vielleicht wieder mit aufgehen
können.
Ja, aber
gut, aber das sind eigentlich nur Spekulationen, weil Schalke hat ihn ja vorher auch durchgecheckt in Sachen Fitness und genau untersucht und die haben sich auch Zeit gelassen, haben ihn erst in der 2. trainieren lassen und da gehe ich von aus, dass Schalke da schon genau hingeguckt hat und nur einen fitten Younes jetzt verpflichtet hat, um da auch kein Risiko einzugehen.
Ja, definitiv. Naja, aber ich bin bei dir. Grundsätzlich, wenn er fit ist, hat er eine Chance, Schalke zu helfen.
Auf jeden Fall.
Weil er diese spielerische Veranlagung hat, die dem Spiel von Schalke, glaube ich, generell ganz gut tut, beziehungsweise diesem neuen Anstrich des Spielstils, der ja eher auf spielerischen Ideen beruht und weniger auf diesen langen Bällen mit Zielspieler, einfach aber auch dem Fakt geschuldet, dass man ja auch diese Zielspieler jetzt gar nicht mehr so in der Breite im Kader hat.
Genau.
Klar, man hat mit einem Sebastian Polter immer noch jemanden, der das irgendwie kann, so Bälle festmachen und so. Mhm. Aber du hast ja auch viele Komponenten da drumherum jetzt mit Karaman, Musa Ziller, Armin Younes, Brian Lassmer eigentlich auch, zumindest wenn es um Tiefenläufe geht, die ja eher auch für spielerische Ideen dann stehen.
Ja, genau, richtig. Aber wie gesagt, diese beiden Verletzten, wobei ich ja jetzt nicht davon ausgehe, dass sie lange ausfallen, die erhöhen ja auch ein bisschen den Handlungsdruck jetzt noch in Sachen Transfers und das zeigt eben, dass da Schalke noch ein bisschen dünn besetzt ist und deshalb ist umso nachvollziehbarer, dass Marc Wilmots dann ja auch hat durchblicken lassen, dass man noch einen kreativen Mittelfeldspieler und einen Stürmer noch gerne in seinem Kader sehen würde. Und ja, da ist Schalke jetzt auch gefordert, da noch was zu tun. Aber es kann durchaus sein, dass das erst Mitte oder Ende August passieren wird. Vielleicht geht man auch ins Risiko und sagt, wir warten jetzt erstmal ab, wie der Saisonstart ist. Vielleicht reicht ja auch dieser Kader.
Wird man sehen.
Wird man sehen dann, ne?
Ja. Wird man jetzt auch vor allen Dingen daran sehen, wenn man dann schaut, wer jetzt quasi in dem finalen Kader, will ich es jetzt mal in Anführungszeichen gesagt, nennen, landet. Weil, wie gesagt, der ist zu groß mit 30 Mann, also selbst mit 27, wenn du jetzt Drexler, Baumgartel und Fährmann quasi in Anführungsstrichen rausstreichst, muss man da trotzdem irgendwie, Mitte 20 war so immer so eine Zahl, die so kursiert ist. Da wären dann ja schon noch ein paar Plätze zu viel eigentlich aktuell da.
Auf jeden Fall.
Vor allen Dingen, wenn man sagt, man guckt sich gerade im offensiven Bereich nochmal um, ob man da nicht sogar noch den ein oder anderen Neuen dazu holen kann.
Genau.
Ja, ich weiß gar nicht, ja, heute ist das Testspiel. Ich weiß, ist in dieser Woche noch eine Trainingseinheit?
Ja, natürlich, aber keine öffentliche dann mehr.
Ne? Ja, genau.
Also das ist dann weg und nächste Woche ist dann die letzte Woche, dann kommt der Feinschliff und dann wird man schauen, in welcher Verfassung sich dann Schalke präsentiert. Dann wird es bestimmt auch noch eine öffentliche Einheit geben. Das Spiel ist ja erst Samstagabend und muss man schauen. Die Spieltagsansetzungen sind ja auch noch jetzt rausgekommen bis zum 7. Spieltag. Da werden die Fans ja auch nicht so glücklich gewesen sein, weil diese Kernspielart, Spieltagstermin Samstag 15.30 Uhr, der findet ja für Schalke leider nicht statt, zumindest nicht in der Veltins-Arena. Die meisten Spiele sind ja dann an anderen Terminen und Schalke hat ja auch ein bisschen das Kuriosum, dass man nach dem Heimspiel gegen Braunschweig dreimal hintereinander auswärts antritt, weil wir dann auch das Pokalspiel in Aalen dazwischen haben. Aber also es geht dann erst nach Nürnberg, dann nach Aalen und dann nach Magdeburg. Also sofort drei Reisen hintereinander für die Fans. Und Aalen ist ja auch, ich habe mal geguckt, 502 Kilometer von Gelsenkirchen. Ist ja auch ziemlich weit. Ja, so ist das leider. Ist der August, sind die Schalker Fans schon gefordert, richtig?
Ja, gerade weil die Anschlusszeiten, was die Fahrzeiten angeht, jetzt auch nicht wirklich berauschend sind.
Nee, genau.
13:30 genau. Nach Nürnberg oder Magdeburg
genau.
Schon eine Herausforderung.
Genau, da musst du schon morgens früh los oder eben Samstag und dann irgendwo übernachten. So ist das.
Ja, definitiv. Wobei das Nürnberg-Spiel ja sogar auf dem Samstag ist. Das heißt, du müsstest eigentlich freitags schon los, um dann samstags da zu sein.
Ja, ja, ist richtig.
Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass auf jeden Fall der Weg nach Magdeburg ist kein schöner Weg, ehrlicherweise. Es ist, vor allen Dingen zieht sich ziemlich lange.
Ja, ja.
Und hat auch auf dem Rückweg letztes Jahr wenig Spaß gemacht, ehrlicherweise. Aber das lag ja auch an dem sportlichen Aspekt,
das war eines der enttäuschendsten Auswärtsspiele. Ich kann mich auch noch an das Magdeburg-Spiel gut erinnern. Ja, ja, ist richtig. Ne?
Den wir dieses Jahr hoffentlich, sieht das ein wenig anders aus, würde ich mal behaupten. Ja, heute ist ja auch noch was, eigentlich ein nicht ganz so schöner Anlass tatsächlich, nämlich die Bestattung oder die Urnenbestattung ist es, glaube ich, um genau zu sein, von Willi Koslowski.
Ja, genau.
Ich habe Norbert letzte Woche schon gefragt, was er mit ihm verbindet. Ich glaube, dich habe ich noch nicht gefragt, deswegen erzähl ruhig gerne mal, wie du ihn so kanntest.
Ja, also ich kannte ihn immer als total netten, umgänglichen, kommunikativen Menschen. Ich kannte auch zwei seiner Töchter sehr, sehr gut. Die eine war ja eine sehr, sehr erfolgreiche Leichtathletin, die Simone. Die arbeitet ja immer noch auf der Geschäftsstelle auch, ganz, ganz viele Jahrzehnte schon. Und er hat auch immer geholfen, als ich noch ganz junger Journalist war, wenn ich mal eine Frage hatte oder mit den Aufstellungen. Er war ja auch sozusagen ein bisschen Mädchen für alles auf der Geschäftsstelle und war auch zwischenzeitlich mal Co-Trainer von Klaus Fischer bei der zweiten Mannschaft. Und wenn man da meine Frage hatte, hat er einem immer geholfen. Und ich war auch öfter in seinem Büro, da hingen ja dann die Poster und alte Erinnerungsstücke. Er hatte aber auch nie ein großes Aufheben um seine Person gemacht. Und ich wusste ja, dass es ihm nicht mehr so gut ging in den letzten Jahren. Er ist im Garten, hat er einen Unfall gehabt und ist da schwer gestürzt und hat dann musste viele Jahre auch Reha machen und da ging es ihm leider dann nicht mehr so gut. Und man sieht jetzt auch, wie schnell jetzt die Zeit vergeht. Jetzt aus der Meistermannschaft von 1958 gibt jetzt nur noch einen Spieler, der noch am Leben ist. Das ist der Kapitän Manfred Kreuz, den kenne ich auch noch sehr, sehr gut. Aber alle anderen sind jetzt leider verstorben. Aber Willi Koslowski war schon ein Urgestein und mit ihm hatte man eigentlich nie Probleme.
Schöne Aktion fand ich auch von der Stiftung Schalker Markt, die quasi eine Spendenaufruf für den Grabstein veranstaltet hat.
Wird ja jetzt auf dem Fanfriedhof beigesetzt, glaube ich, ne? Oder?
Ich meine schon. Oder? Ja, ne? Es kann kann durchaus hinkommen. Ja, ja. Auf jeden Fall finde ich es, ich fand es eine sehr schöne Aktion, dass man ihm quasi da diese mit dem Spendenaufruf auch irgendwie nochmal die Fans da so ein bisschen mit reinholt, weil ich glaube, er war schon ziemlich, ziemlich beliebt. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt in die Kommentare unter die letzte Folge mit Norbert geguckt habe, waren da einige, die dann durchaus auch reingeschrieben haben. Mhm. Schön, dass ihr das Thema nochmal mit aufgegriffen habt.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich hab ihn früher, als er noch auf der Geschäftsstelle gearbeitet hat, habe ich ihn jede Woche eigentlich gesehen. Der war immer da. Also von daher hat er viele Dinge, Altersgeschäfte erledigt und kannte natürlich auch alle möglichen Menschen. Und es gab auch nie Berührungsängste bei ihm. Also er hat mit Journalisten genauso gesprochen wie mit anderen Leuten und das war immer angenehm.
Lass uns, wenn wir gerade schon quasi bei so ein paar historischen Erinnerungen sind, heute vor, jetzt müsste ich rechnen, 48 Jahren, ist Schalkes Eignung zum ersten Mal deutscher Meister geworden. Mhm. Jetzt muss man ja dazu sagen, die Truppe von Norbert Elgert war ja am Sonntag gar nicht da, weil die ja ein Finale von einem Turnier gespielt haben, was sie auch gewonnen haben und auch gegen gar nicht so schlechte Konkurrenz gewonnen haben. Mhm. Und ich meine, ungeschlagen sogar da rausgegangen sind.
Ja, ja, das ist ein sehr renommiertes Turnier. Da können die A-Jugendlichen und der Trainer auch sehr, sehr stolz drauf sein, das gewonnen zu haben, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich hatte heute mal an dieses vor 48 Jahren erinnert, weil das auch ein Meilenstein war in der Vereinsgeschichte, weil Schalke damals eben zum ersten Mal diesen Titel gewonnen hat. Und es dauerte dann 30 Jahre. Dann hat Norbert Elgert endlich zugeschlagen mit der A-Jugend. Und 2006 sind sie dann das zweite Mal deutscher A-Jugendmeister geworden. An das Spiel kann ich mich noch gut erinnern, weil ich da selber vor Ort war. Das war am Hassler Lüttinghof. Es passte kein Mensch mehr in das Stadion rein. Das ist ein kleines Stadion und es war bis auf den letzten Platz gefüllt. Und vor mir saßen Rudi Assauer und Gerald Asamoah und haben natürlich auch Schalke die Daumen gedrückt. Und es waren natürlich zahlreiche spätere Galionsfiguren, die auch eine super Profikarriere gemacht haben. Ralf Herrmann oder Benedikt Hülwe, das sogar Weltmeister wurde. Und da hat man den großen FC Bayern mit 2-1 bezwungen. Und Norbert Elgert wurde dann auf Schultern getragen. Und es war ganz tolle Stimmung. Und ich glaube, 3.500 Zuschauer eben. Und insgesamt hat Schalke dann ja viermal den A-Jugendtitel gewonnen. Und gerade diese 70er Jahre waren eine Hochzeit der Nachwuchsarbeit von Schalke, die hatte da ein unglaubliches Renommee, auch bedingt noch durch den Kult erst Spieler und späteren Präsidenten Oskar Siebert, das sogenannte Diamantenauge, weil er die Fähigkeit hatte, unheimlich viele Nachwuchsspieler nicht nur zu sehen, sondern auch zum FC Schalke 04 zu bringen. Und er hat dann zahlreiche große Talente eben rausgebracht, die Schalke dann auch als Profis sehr, sehr weit gebracht haben. Und die A-Jugend war dann ein absolutes Aushängeschild. Ist ja heute auch noch, aber es gab zwischenzeitlich dann auch mal Phasen, wo es nicht so gut aussah. Aber an diese 76er-Mannschaft, da hat man großartige Erinnerungen. Und sie haben ja 5-1 gegen Rot-Weiß Essen gewonnen. Und das Ergebnis spricht ja auch Bände, lagen erst 0-1 zurück. und haben dann aber den Gegner sozusagen in Herne im Schloss Strünke da auch ein Stadion mit Kultstatus dann an die Wand gespielt.
Ja. Für die geht's ja nicht, also für die A-Jugend von Schalke geht's am 4. August los, also einen Tag später als für die Profis in dieser neuen DFL-Nachwuchsliga.
Ja,
ja,
da ist man nicht so glücklich. Man sagt zwar nicht öffentlich, aber das ist auch ein bisschen schade, findet man das von Schalker Sicht, dass der alte Modus nicht beibehalten ist. Ist auch ein bisschen unübersichtlich, die Liga. Ich habe mich mit dem Modus auch noch nicht so genau beschäftigt, aber es gibt wohl nur eine Tabelle und es spielt auch nicht mehr jeder gegen jeden. Und ja, keine Ahnung, ob das der Nachwuchsförderung wirklich so dienlich ist. Aber es ist eben so, wenn der DFB sich was in den Kopf gesetzt hat, dann wird das einfach gemacht. Und man wird dann abwarten müssen, ob dieser Modus dann die Nachwuchsarbeit nach vorne bringt.
Jupp, da, das wird sich, denke ich, mit Verlaufe der Zeit quasi zeigen.
Ja, ja. Kann man jetzt auch kein seriöses Urteil abgeben. Warten wir mal ab, wie sich das entwickelt.
Genau. Und jetzt haben wir in etwas über 6 Stunden Anpfiff hier quasi kurz vor unserem Aufnahmeplatz gegen Twente. Nächste Testspiel kurz vor Saisonbeginn. Ich bin wirklich gespannt, mit welcher Truppe man heute Abend da auflaufen wird, weil ich, wie gesagt, ich denke auch, dass es eine sehr starteifnahme Mannschaft sein wird. Ich bin da tatsächlich auf der einen oder anderen Position, würde ich sagen, bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wie ich das zwingend dann so aufstellen würde, weil ich gerade bei Mörken mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich ihn in der Innenverteidigung sehe oder links außen. Wobei dann ja dann auch die andere Frage ist, gut, wenn er in der Innenverteidigung spielt, wird, denke ich mal, Donkor links spielen. Wenn er außen spielt, wer spielt dann innen neben potenziell Schallenberg und Kallas?
Also meine Eindrücke so vom Trainingslager und den Testspielen, habe ich den Eindruck gewonnen, dass der Mörkin, wenn er in der Dreierkette spielen soll, dass er mit dieser Position eher fremdelt. Also da spielt er nicht so gerne, aber wenn der Trainer ihn da hinstellt, hat er keine andere Möglichkeit. Man muss abwarten, aber du hast recht, Mörkin ist so eine Position, da bin ich auch gespannt, ob es dabei bleibt, wo er spielt oder ob er dann doch woanders noch hin positioniert wird, das wird man abwarten müssen.
Ja, ich denke, dass er spielt, ist jetzt eine Frage, die man durchaus mit Ja beantworten kann, also zumindest für mich ist er schon durchaus gesetzt eigentlich, weil er auch in meinen Augen einer derjenigen war, die letztes Jahr durchaus relativ stabil eigentlich die meiste Zeit geblieben ist. Aber ich bin auch, wie gesagt, so wie du, gespannt, welche Position es dann final für ihn werden soll. Und ich bin vorne noch nicht ganz so, mir ganz so klar, wie da wer wo spielt. Also wer da spielt schon, aber noch nicht so klar, wo quasi.
Ja, wobei ich glaube jetzt schon, dass Süller und Karaman da die beiden Sprungspitzen sein werden. Gut, Karaman könnte natürlich auch als Zehner spielen, im offensiven Mittelfeld, aber ich glaube, dass Gerrards jetzt eher dazu tendiert, ein eingespieltes Duo vorne zu haben. Und gespannt sein darf man natürlich jetzt auch, ob Segu in seine tolle Frühform, ob er die halten kann. Das ist natürlich ein ganz wichtiger, zentraler Punkt. Er hat jetzt wirklich in der Vorbereitung überzeugt, hat viele Treffer auch vorbereitet. Und wenn er daran anknüpft, dann ist er der Taktgeber im Mittelfeld. Und dann besteht auch keine Notwendigkeit, Karaman zurückzuziehen, sondern dann könnte man ihn auch neben Süller dann stürmen lassen.
Ähnliche Zwiespalt wie bei Mörken habe ich auch noch bei Schallenberg, Mittelfeld oder Innenverteidigung hinten drin, weil das ja an der Frage hängt für mich auch so ein bisschen dran, ob Kaminski spielt oder nicht beispielsweise.
Ja. Weil ich glaube schon, dass Schallenberg lieber im Mittelfeld spielen würde. Aber er wird auch kein Theater machen, wenn er dann nach hinten gezogen würde. Dafür ist er zu sehr ein Mannschaftsspieler, ein Teamplayer. Da wird er keinen Stunk machen, wenn er hinten spielen müsste.
Und er hat ja letztes Jahr auch bewiesen, dass er es theoretisch kann. Deswegen, da darf man schon gespannt sein.
Genau.
Gut, hast du noch was oder soll ich die Musik langsam einspielen?
Nö, also sonst ist mir jetzt nichts weiter eingefallen.
Dann spiele ich die Musik mal langsam ein und wir haben jetzt noch 45 Sekunden quasi, um darüber zu philosophieren, was uns dieses Spiel heute Abend bringen wird an Erkenntnissen. Also wie gesagt, wir gehen beide von der Startelf eigentlich aus, oder einer annäheren Startelf für die Saison auch betrachtet.
Ja, Karel Gerrards wird neben dem Auftreten seiner Mannschaft natürlich ganz witzig sein, dass sich jetzt keiner mehr verletzt. Bisher sind sie ja gut durchgekommen, auch wenn wir jetzt gestern zwei Verletzte haben. Aber das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass da jetzt nichts mehr anbrennt.
Definitiv. Und da würde ich sagen, das war ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir, Frank, und wünsche dir alles Gute und Glück auf.
Alles klar, Tim, Glück auf.